Niemand möchte, dass die Menschen nicht mehr von A nach B kommen. Und es gibt viele sinnvolle Instrumente, die in Kombination den Verkehrssektor auf den Klimaschutzpfad bringen.
Wir haben ja nach wie vor ein strukturelles Problem. Die Emissionen sind gesunken, weil auch eben die Wirtschaft eingebrochen ist ein Stück weit. Und das erklärt auch, dass aus diesen Gründen die Emissionen gesunken sind. Wir werden aber die Ziele mit den Maßnahmenpaketen, die wir sehen, gerade im Verkehrssektor, aber eben auch im Gebäudesektor, definitiv so nicht erreichen können.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green & Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zum Thema Fahrverbote. Die soll es jetzt zwar erstmal doch nicht geben, aber eine Frage bleibt ja. Kriegen wir ohne drastische Maßnahmen die Emissionen im Verkehrssektor runter? Mein Name ist Katjana Krapp. Ich bin Energiereporterin beim Handelsblatt und bevor die Folge losgeht, habe ich noch einen schnellen Tipp für Sie. Falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, können Sie nämlich jetzt das Handelsblatt 4 Wochen lang für 1 Euro testen unter handelsblatt.com/mehrklima. Und damit begrüße ich Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Fahrverbote. Das Wort machte ziemlich genau ein Wochenende lang in Deutschland die Runde. Ins Spiel gebracht hat es der Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Nicht als ernst gemeinten Lösungsvorschlag für die Klimaprobleme, sondern als Drohung. Wissing wollte damit Druck aufbauen, denn bislang gab es in Deutschland ein Klimaschutzgesetz, das für jeden Sektor einzeln Klimaziele festlegte. Und da konnte jeder deutlich sehen, der Verkehrssektor verfehlt seine Ziele bei weitem. Wissings Ziel war es, diese Sektorziele abzuschaffen und stattdessen nur noch für ganz Deutschland zusammen Klimaziele festzulegen. Denn, so hat er gesagt,
diese Sektorziele, die sind natürlich nicht erreichbar im Verkehr, wenn man nicht ganz rabiate Maßnahmen ergreift.
Und da kamen die Fahrverbote am Wochenende ins Spiel. Die Argumentation des Verkehrsministers war, nur ein Mittel wie Fahrverbote am Wochenende könnten die Klimaziele des Verkehrssektors noch retten. Und bevor es soweit kommt, schafft man die Sektorziele doch besser ab. Offenbar hat die Drohung irgendwie funktioniert. Jedenfalls haben sich die Ampelfraktionen am Montag danach auf ein neues Klimaschutzgesetz geeinigt. Ohne verbindliche Sektorziele. Aber das Problem, dass der Verkehrssektor in Deutschland immer noch viel zu klimaschädlich ist, ist damit natürlich nicht gelöst. Darüber, ob wir unseren Verkehr wirklich nur mit Fahrverboten schnell genug klimafreundlich kriegen, oder was sonst passieren müsste, spreche ich jetzt mit der stellvertretenden Direktorin der Denkfabrik Agora Verkehrswende, Wiebke Zimmer. Hallo Frau Zimmer.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, die Bundesregierung hat ja die Sektorziele fürs Klima erstmal abgeschafft bzw. unverbindlich gemacht. Wir müssen uns also jetzt erstmal nicht auf Fahrverbote in Deutschland einstellen. Aber vielleicht können Sie uns einmal zum Beginn trotzdem eine Einschätzung geben. Würden Fahrverbote denn überhaupt etwas bringen?
Also das ist eine Diskussion, die in die völlig falsche Richtung geht. Kein Experte, keine Expertin, die sich mit dem Thema Klimaschutz im Verkehr auseinandersetzen, haben jemals einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Das ist ein bisschen so, als wenn man sagt, für den Energiesektor, liebe Leute, lasst mal das Licht aus, anstatt den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Also es ist kein ernstzunehmendes Klimaschutzinstrument. Niemand möchte, dass die Menschen nicht mehr von A nach B kommen. Und es gibt viele sinnvolle Instrumente, die in Kombination den Verkehrssektor auf den Klimaschutzpfad bringen. Zum Beispiel hat auch der Expertenbeirat für Klimaschutz in der Mobilität, wo ich auch Mitglied bin, das ist ein Expertenbeirat des Verkehrsministeriums, einen Vorschlag gemacht, mit welchen Instrumenten man das Ziel der Bundesregierung erreichen könnte, 15 Millionen E-Pkw auf die Straßen zu bringen bis zum Jahr 2030. Und das ist ja eine zentrale Säule für den Klimaschutz im Verkehrssektor.
Ja, das Ziel der Elektromobilität und die mehr zu fördern ist natürlich aber auch nicht ganz neu. Und trotzdem ist es ja sehr deutlich aktuell, dass der Verkehrssektor seine Ziele nicht erreicht. Wie könnte man denn schnell Abhilfe schaffen und dafür sorgen, dass zum Beispiel die Elektromobilität deutlich schneller vorankommt?
Also grundsätzlich ist es so, was wir brauchen, ist ein in sich schlüssiges Gesamtkonzept für den Klimaschutz im Verkehr, was zum einen den Hochlauf der Elektromobilität unterstützt, zum anderen aber auch die Verlagerung von Verkehren auf Bus, Bahn, Rad- und Fußverkehr. Wenn wir nochmal auf die Elektromobilität gucken, da gab es letztes Jahr im Herbst den sogenannten Kanzlergipfel, wo sich Wirtschaft und Politik ja nochmal einhellig zu diesem Ziel 15 Millionen E-Pkw bekannt haben. Bis 2030, genau. Was wir im Moment beobachten, ist freundlich ausgedrückt, dass der Absatz von E-Pkw stagniert und sogar im Vergleich zum Vorjahr leicht rückgängig ist.
Und was müsste man tun, damit das wieder in Schwung kommt, damit Elektromobilität besser vorankommt?
Also grundsätzlich einfach, man müsste die klimaschädlichen Steuervorteile für den Kauf und die Nutzung von Verbrennerfahrzeugen abbauen und die E-Fahrzeuge dadurch attraktiver machen. Was wir vorschlagen, ist eine stufenweise Reform der Dienstwagenbesteuerung und eine Reform der Kfz-Steuer. Was sich nämlich gezeigt hat, im Moment ist es so, die Kfz-Steuer zahlt man jährlich und der Betrag ist auch nicht so richtig hoch. Das heißt, diese Kfz-Steuer, so wie sie im Moment ausgestaltet ist, beeinflusst nicht die Kaufentscheidung von Neuwagenkäuferinnen und Käufern. Und die Idee ist zu sagen, man zahlt die Kfz-Steuer gebündelt beim Kauf des Neufahrzeuges, differenziert nach den CO2-Emissionen. Und so hätte man auch ein finanzielles Budget zur Verfügung als Staat, damit eine Fortführung der Kaufprämie für E-Pkw fortzuführen. Das hat dann auch noch einen weiteren Vorteil neben dem Klimaschutzvorteil. Es ist nämlich sozial deutlich gerechter, weil bisher war das bei der Kaufprämie so, da haben alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler diese mitfinanziert, egal ob sie sich auch ein Auto kaufen wollten oder überhaupt leisten können.
Also das heißt, je klimaschädlicher das Auto ist, was ich kaufe, desto höher wäre die Kfz-Steuer, die ich zahlen muss. Und genau, wenn ich einen Dienstwagen habe, der nicht elektrisch ist, dann kriege ich darauf kein Privileg, keine reduzierte Gebühr.
Genau. Man würde die Besteuerung des geldwerten Vorteils von 1 auf 1,5% von Verbrenner-Pkw anheben.
Jetzt mal anders gefragt, bei Elektroautos ist es ja so, dass sie aktuell oft noch am deutschen Strommix hängen, außer man lädt jetzt mit dem eigenen Solarstrom vom Dach. Aber wenn man bei öffentlichen Ladesäulen lädt, dann bekommt man im Zweifel einfach den normalen deutschen Strommix. Und der bestand ja letztes Jahr noch zu 40% aus Gas- und Kohlekraftstrom. Ist das denn überhaupt gut, wenn wir zu schnell sehr viele Elektroautos auf die Straßen kriegen? Also hilft das den Klimazielen ad hoc weiter?
Auf jeden Fall. Also erstens brauchen wir grundsätzlich die Transformation hin zur Elektromobilität. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man sich heute ein Elektroauto kaufen würde, dann hätte dieses schon einen Klimavorteil. Da gibt es eine aktuelle Studie zu, die sagt, der Klimavorteil beträgt rund 40%. Und es liegt auch daran, dass ja der Strommix von Jahr zu Jahr immer einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien hat. Das heißt, über den sogenannten Lebenszyklus eines Autos hinweg betrachtet, hat man rund 40% Emissionseinsparungen im Vergleich zu einem Benziner.
Okay, und die Diskussion um die Fahrverbote, die jetzt nicht kommen, hat ja noch eine zweite Diskussion mit sich wieder hervorgebracht, nämlich die um ein Tempolimit, die ja auch nicht ganz neu ist. Aber vor diesem Hintergrund nochmal gefragt, wie viel würde denn ein Tempolimit bringen, um den Klimazielen im Verkehrssektor näher zu kommen?
Das hängt ein bisschen von der Ausgestaltung ab. Die aktuellste Studie, die von 120 Kilometer pro Stunde ausgeht, die geben an, so 6 bis 7 Millionen Tonnen CO2 können pro Jahr eingespart werden. Aber man darf immer nicht vergessen, Tempolimit hat noch andere Vorteile. nämlich es reduziert deutlich die Unfallzahlen und auch die Anzahl der Verkehrstoten.
Und 6 bis 7 Millionen Tonnen ins Verhältnis gesetzt zu den Verfehlungen des Verkehrssektors, das waren, meine ich, 12, 13 Millionen Tonnen im letzten Jahr, richtig? Also die Hälfte könnte man damit sozusagen lösen.
Man könnte das sofort einsparen, aber wichtig ist, dass wir den Verkehrssektor auf den Pfad der Klimaneutralität bringen. Und dafür reicht eine Einzelmaßnahme nicht aus, sondern wir brauchen wirklich ein Bündel an Maßnahmen, was an jeder Stelle adressiert.
Was gehört denn zu dem Bündel noch dazu, außer die Elektromobilität zu fördern? Wie viel bringen denn zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel und dass wir die mehr nutzen?
Also das ist ein wesentlicher Baustein für die Verkehrswende, die Verlagerung auf Bus und Bahn. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, was zeigt, dass man nicht Einzelmaßnahmen betrachten sollte und deren Minderungswirkung. Wir haben ja das Deutschland-Ticket, das ist auch ein guter erster Schritt in die richtige Richtung, aber hat keine große Minderungswirkung, was die CO2-Emissionen angeht.
Liegt es daran, dass gar nicht so viel mehr Leute Bahn fahren oder daran, dass das nicht so ausschlaggebend ist?
Nein, es liegt daran, dass wir noch gleichzeitig parallel in Kombination mit dem Deutschland-Ticket einen deutlichen Angebotsausbau brauchen. Wir haben oder veröffentlichen jährlich den sogenannten ÖV-Atlas. Da gucken wir uns Fahrplandaten für ganz Deutschland an und werten die aus, so 500 Millionen Datenpunkte, und können damit zeigen, wie oft Bus und Bahn regional aufgelöst im Verhältnis zur Fläche oder zur Bevölkerung fahren. Und damit können wir zeigen, dass gut die Hälfte der deutschen Bevölkerung schlecht oder sehr schlecht an den ÖV angebunden ist. Wenn wir sowas wie eine Mobilitätsgarantie für Bus und Bahn hätten und damit eben das Angebot deutlich verbessern würden, dann würden natürlich oder könnten auch viel mehr Leute umsteigen. Und im Moment kann trotz Deutschland-Ticket die Hälfte der Bevölkerung nicht gut oder gar nicht auf den öffentlichen Verkehr zurückgreifen. Das heißt, wir brauchen diese beiden Stellschrauben, damit die Verlagerung auch wirklich einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.
Als Person, die relativ viel selber Bahn fährt, und zwar eigentlich nur zwischen Städten, also da ist das Angebot sozusagen nicht das Problem, muss ich aber sagen, dass es oft wirklich sehr, sehr voll ist in den Bahnen, was natürlich auch für viele Menschen einmal das Fahren unangenehmer macht und gleichzeitig natürlich auch für Verspätungen sorgt. Ist es denn realistisch, wenn jetzt viel mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen, dass überhaupt die Kapazitäten da sind, um so viel mehr Menschen zu transportieren im öffentlichen Nahverkehr?
Also es gibt zwei Aspekte dabei. Das eine ist die Bahn. Da ist es so, da gibt es ja das Ziel des Deutschland-Taktes. Daran wird gearbeitet. Die Bahn wird stückweise weiter ausgebaut. Kapazitäten werden erhöht. Da muss man sagen, dass durch die Vernachlässigung des Bahnverkehrs in den letzten 10, 20 Jahren es eben zu diesen Engpässen kommt. Da muss man jetzt so ein bisschen durch so eine Durststrecke durch, damit eben auch das Angebot so ist, dass es nicht zu überfüllten Zügen und vielen Verspätungen kommt. Und für bestimmte Regionen und auch für den ÖPNV wäre eine schnelle Lösung, mehr Busse einzusetzen.
Okay, und noch ein weiteres Gebiet, über das wir noch nicht gesprochen haben, der Flugverkehr. Es gab ja vor einigen Jahren die große Flugscham-Diskussion. Einige Menschen fliegen seitdem nicht mehr oder fordern, innerdeutsche Flüge zu streichen. Würde das was bringen oder wie viel macht das eigentlich aus beim Verkehrssektor?
Also die CO2-Emissionen des Verkehrssektors werden nach Inventar, also formal nur für die innerdeutschen Flüge bilanziert. Und das ist wenig. Ich glaube, das sind 2 Millionen Tonnen. Nichtsdestotrotz muss man an den Luftverkehr ran. Die innerdeutschen Flüge kann man gut durch die Bahn ersetzen. Und die das Klimaschutzinstrument für den Luftverkehr ist der Einsatz strombasierter Kraftstoffe am Ende des Tages. Da gibt es jetzt auch Quoten
auf EU-Ebene. Also sogenannte E-Fuels.
Die E-Fuels, genau. E-Kerosin in dem Fall. Da gibt es Quoten auf EU-Ebene, die ab 2030, 2032 greifen, sodass da stückweise der Anteil der E-Fuels erhöht werden soll.
Bisher ist der ja noch sehr, sehr gering. Sind die Quoten erfüllbar? Und wenn die kommen, sind die hoch genug, dass es einen nennenswerten Unterschied macht?
Also es ist wesentlich, jetzt zu investieren in den Aufbau für Produktionsanlagen von E-Kerosin. Im Moment sehen die Planungen global gesehen eine Menge vor, wo man allein davon schon ein Drittel bräuchte, damit Deutschland die E-Fuel-Quote für 2023 für den Luftverkehr erreichen kann.
Okay, also noch nicht so viel, aber der Luftverkehr fällt ja wenigstens in Deutschland auch nicht so sehr ins Gewicht. Vielen Dank für Ihre Einordnung und Einschätzung. Ich bin sehr viel klüger geworden. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Noch ist Deutschland weit von Klimaneutralität im Verkehrssektor entfernt. Das hat der Expertenrat für Klimafragen in seinem Prüfbericht für die Emissionsdaten 2023 erst vor wenigen Tagen wieder bestätigt. Demnach hat der Verkehrssektor sein Ziel um rund 13 Millionen Tonnen CO2 verfehlt. Wie schlimm ist das? Wenn man dem Verkehrsminister zuhört, erstmal gar nicht so schlimm. Das hat er, kurz bevor das Gesetz zu den Sektorzielen geändert wurde, mehrmals betont.
Die Bürgerinnen und Bürger halten ja gemeinsam mit der Wirtschaft die Klimaschutzziele ein. Also man hält die Klimaschutzziele ein und trotzdem sollen die Bürger sich einschränken. Das macht keinen Sinn. Die Bürger werden sich fragen, warum müssen wir in Deutschland so etwas tun, wenn man sich in anderen europäischen Ländern ganz normal frei mit dem Auto bewegen kann.
Also alles kein Problem mehr, jetzt wo die verbindlichen Sektorziele aufgehoben wurden? Ist Deutschland insgesamt auf einem guten Weg? Darüber spreche ich jetzt mit Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Guten Tag, Frau Metz.
Guten Tag.
Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind ja letztes Jahr um mehr als 10% gesunken. Das ist der höchste Rückgang seit mehr als 30 Jahren. Können wir damit eigentlich nicht erstmal zufrieden sein und den Verkehrssektor in Ruhe lassen?
Nee, tatsächlich leider nicht, weil wir haben ja nach wie vor ein strukturelles Problem. Die Emissionen sind gesunken, weil auch eben die Wirtschaft eingebrochen ist ein Stück weit. Und das erklärt auch, und das ist auch offiziell bekannt, dass aus diesen Gründen die Emissionen gesunken sind. Wir werden aber die Ziele, und das zeigen auch die Prognosen der Bundesregierung, das zeigen eben auch Prognosen von unterschiedlichen anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, wir werden die Ziele mit den Maßnahmenpaketen, die wir sehen, gerade im Verkehrssektor, aber eben auch im Gebäudesektor, definitiv so nicht erreichen können. Insofern ist es absolut notwendig, dass schnell jetzt Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, damit wir auf die Zielgerade kommen. Es bleibt einfach extrem wenig Zeit. Wir haben das Jahr 2024. Die Ziele 2030 werden so voraussichtlich gerissen werden. Und auch nach 2030 endet die Welt nicht, sondern es geht dann weiter. Und wir haben uns Klimaneutralität für 2045 vorgenommen. Und mit dem Maßnahmenmix ist es in weiter Ferne. Und gerade im Verkehrssektor wäre es eigentlich so einfach, tatsächlich runterzukommen von den Emissionen.
Lassen Sie uns darauf gleich nochmal zurückkommen. Erstmal zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Die Treibhausgasemissionen sind deswegen auch so stark gesunken, weil die Wirtschaft eingebrochen ist. Also gerade die energieintensive Wirtschaft hat deutlich weniger Gas verbraucht im letzten Jahr und dadurch auch weniger CO2 ausgestoßen. Ist das also überhaupt kein gutes Zeichen, dass der Verbrauch da zurückgegangen ist? Ist das nur Wirtschaftsflaute und wird sich dann demnächst wieder auf den ganz normalen Pfad von vorher zurückverlagern? Oder wie bewerten Sie das?
Naja, das ist jedenfalls nicht ganz unwahrscheinlich, dass es auf dem Niveau nicht bleibt. Wir haben jetzt als Deutschland auch nicht unbedingt den Wunsch, dass wir, was unsere Wirtschaftskraft angeht, das noch weiter absinkt, sondern im Grunde genommen wollen wir natürlich genau das Gegenteil. Insofern muss man natürlich davon ausgehen, dass auch an der Stelle dann die Emissionen wieder ansteigen werden, auch wenn wir natürlich ohne Frage Effizienzgewinne sicherlich auch haben über verschiedene Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich. Aber das reicht eben nicht aus, wenn wir wirklich Klimaneutralität erreichen wollen, dann reicht es nicht aus, wenn in der Wirtschaft Emissionen sinken. Wie gesagt, was nicht sichergestellt ist, dass es auch so bleibt. Ich hoffe ehrlich gesagt ja eher auch, dass die Wirtschaftskraft wieder zunimmt. Und entsprechend müssen die anderen Sektoren natürlich was tun, weil sonst werden wir schlicht und ergreifend Klimaneutralität nicht erreichen können. Das liegt ja in der Logik der Sache.
Und Sie sagten eben, im Verkehrssektor wäre es eigentlich so einfach. Wie geht's denn?
Ja, also ein Tempolimit, man kann es ja nicht oft genug sagen. Wir sagen es gerne ja mehrmals pro Tag. 60% oder mehr als 60% der Bevölkerung in Deutschland wünscht sich auch ein Tempolimit. Damit können massiv CO2-Emissionen eingespart werden. Eine Veränderung des Dienstwagensteuerprivilegs würde dafür sorgen oder könnte dafür sorgen, dass effizientere Fahrzeuge auf die Straße kommen. Insofern, das sind zum Beispiel Maßnahmen, die sind bekannt, die sind berechnet. Das Umweltbundesamt hat sich dazu auch mit Berechnungen schon, sind schon veröffentlicht worden. Also insofern, da kann natürlich was getan werden. Und es ist mitnichten der Fall, dass es um Fahrverbote geht, wie Herr Wissing das gesagt hat. Das war eine Ente und das wusste er auch ganz genau. Und wenn man die Logik mal betrachtet, wenn das er argumentiert, wir brauchen Fahrverbote, wenn wir das Klimaschutzgesetz nicht verändern, sagt er gleichzeitig, dass er eigentlich annimmt, wir müssten noch viel mehr machen als ein Tempolimit. Wir müssen sogar Fahrverbote machen. Und in der Logik dann zu sagen, und weil wir das aber nicht wollen und nicht schaffen, verändern wir ein Klimaschutzgesetz, ist nicht unbedingt verantwortungsvolles politisches Handeln.
Jetzt hatte Herr Wissing ja auch gesagt, erstmal kann der Verkehrssektor nicht so viel beitragen. Kann man sich denn vielleicht ein Stück weit darauf verlassen, dass irgendwann die Elektromobilität so richtig in Schwung kommt und der Verkehrssektor dann in späteren Jahren umso mehr beiträgt, um die Klimaziele zu erreichen?
Nein, darauf kann man sich definitiv nicht verlassen. Der Hochlauf von Elektromobilität ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, das ist schon, wir sind schon da, wo wir hinwollen. Das steckt ja immer noch in den Kinderschuhen. Und wenn es die entsprechenden Maßnahmen nicht gibt, die dafür sorgen können, dass es eben auch sehr attraktiv wird, Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen und weiterhin die deutsche Automobilindustrie große, schwere Verbrenner produziert und damit maximale Gewinne erzielt, wird es nicht von alleine einfach so passieren. Und natürlich kann der Verkehrssektor ganz schnell und ab morgen über ein Tempolimit CO2-Emissionen senken.
Die Bundesregierung hat ja jetzt trotz allem die verbindlichen Sektorziele erstmal abgeschafft, beziehungsweise wird das tun. Was verändert das denn jetzt eigentlich?
Die Sektorziele sind abgeschafft worden. Das heißt, so eine sektorspezifische Betrachtung fällt jetzt weg. Damit nimmt man den Druck raus aus den Sektoren, insbesondere Verkehr und Gebäude. Bislang ist es ja so, dass das Gesetz sagt, wenn klar wird, dass die Maßnahmen nicht reichen, um die Ziele zu erreichen, dann muss es Sofortprogramme geben. Und diese Sofortprogramme müssen Maßnahmen erhalten, die eine Zielerreichung möglich machen. Das ist abgeschafft worden. Das wird jetzt so nicht mehr gemacht. Und es wird argumentiert, wir müssen ja nicht in einzelnen Sektoren die Ziele erreichen, sondern wir müssen insgesamt die Ziele erreichen. Natürlich ist es nicht hundertprozentig falsch. Bloß das Problem ist, wenn wir den Druck rausnehmen aus den einzelnen Sektoren und die keine Maßnahmen auf den Weg bringen, werden wir auch insgesamt die Ziele 2030, 2040, 2045 nicht erreichen können.
Und welche anderen Sektoren können denn maßgeblich was beitragen? Also wenn man jetzt von der Logik ausgehen würde, es soll sich so ein bisschen gegenseitig ausgleichen, unterstützen. Was sind da so die ganz großen Treiber?
Der Verschiebebahnhof funktioniert nicht mit den anderen Sektoren. Es gibt natürlich den Sektor der CO2-Senke. Das ist dieser LULUCF-Sektor, der ja auch im Klimaschutzgesetz steht. Da geht es darum, dass man CO2 bindet auf natürliche Art und Weise. Aber auch da wird uns das nicht gelingen, um alles andere zu kompensieren. Natürlich auch im Strombereich durch den Ausbau von erneuerbaren Energien. Das ist eben in diesem Bereich das ganz Wesentliche. Aber auch da kann man sich die Ziele ja anschauen, die ein 1,5-Grad-Ziel von Paris erfordern würden. Und da ist der Ausbau in Deutschland nicht da, wo er sein muss. Also weder bei der Photovoltaik, noch bei Wind an Land, noch bei Wind an See. Natürlich gibt es dann einen gewissen Hochlauf. Auch bei der Photovoltaik gibt es höhere Zubauraten. Gab es im letzten Jahr als im Jahr davor. Die haben sich verdoppelt. Aber die müssen sich noch mal ein ganzes Stück steigern pro Jahr, damit wir überhaupt diese Ziele dieses Sektors erreichen können. Also man kann damit nicht das kompensieren, was im Verkehr und im Gebäude nicht passiert.
Sehr eindrückliche Worte. Vielen Dank, Frau Metz. Das war Handelsblatt Green and Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei Lukas Teppler. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.